Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 12 2023, in dem wir über die News aus dem November 2023 sprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Johannes. Hallo Johannes.
Hallo alle zusammen.
Und Wiebke. Hallo Wiebke.
Winterliche Grüße an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt es gerade warm.
Wir fangen an mit dem Bereich Manga in Deutschland, weil es beim Anime in diesem Monat nichts zu besprechen gibt. Da gab es einmal das Detektiv Conan Artbook, die ewige Geschichte. Wann kommt es denn endlich raus? Ursprünglich mal 2022 angekündigt, beziehungsweise August, Oktober 2021 für August 2022. Also nächstes Jahr dann bald 3 Jahre irgendwann. Da gab es jetzt wieder ein kleines Update von Egmont Manga, denn sie haben wieder einen Livestream veranstaltet zu ihrem Frühjahrsprogramm. Und da wurde am Ende noch auf Fragen eingegangen und da hat natürlich wieder ein treuer Con-Fan die Frage nach dem Artbook gestellt. Und da hat Marco Walz, der verantwortliche Redakteur für Detektiv Con bei Egmont Manga, gesagt, dass sie just in dieser Woche, also es war am 2. November, dass sie erfreuliche Neuigkeiten bekommen haben und dass sie das jetzt endlich angehen können. Und dass die Verzögerung nicht an Egmont Manga lag, hat er ja schon mal erklärt, hat er hier nochmal gesagt. Dann der Publisher hat ihnen die genauen Sachen nicht liefern können. Aber jetzt scheint das geklappt zu haben. Und es gibt noch keinen definitiven Termin, sagt Marco Walz. Aber wenn es einen gibt, dann wird der Fans mitgeteilt. Ja, wie gesagt, Oktober 2021 ursprünglich mal angekündigt. Sie haben sich in einem vorherigen Livestream schon mal geäußert, dass mit diesen Datenproblemen, hatte ich ja gerade schon gemeint, und im Exklusivinterview Egmont Manga, im Exklusivinterview mit connews.org hatte Egmont ja auch erklärt, dass es Probleme mit den Fotorechten gibt vom Einband und dass da die Sachen problematisch sind. Aber sie haben ja auch immer gesagt, wir arbeiten weiter dran und das hat jetzt scheinbar Früchte getragen. Dann hoffen wir mal, dass wir das Artbook noch 2024 in den Händen halten werden.
Ja, das hoffen wir mal sehr. Ich muss mittlerweile sagen, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, an dieses, oder nicht erscheinen sozusagen, da habe ich mich jetzt schon drauf eingestellt. Ist natürlich für die Leute schade, die das vorbestellt haben und immer wieder vertröstet werden. Das ist natürlich eine doofe Situation. Ich persönlich hatte es nicht vorbestellt und hatte dann gesagt, ach ja, dann kommt es ja im nächsten Jahr, ach, jetzt kommt es im nächsten Jahr. Naja, das ist ja auch ein bisschen doof, aber dann nicht so doof wie jemand, der es vorbestellt hat. Ich habe mich mittlerweile so ein Stück weit damit abgefunden und als dann erfreuliche Neuigkeiten, als es hieß, bin ich jetzt wieder ein bisschen positiver gestimmt sozusagen. Da scheint jetzt mal Bewegung in die Sache ranzukommen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und was man an der Stelle vielleicht auch sagen kann, mal ein Dankeschön an denjenigen, der in den Livestreams immer nach dem Artbook fragt, kann man ja auch mal an der Stelle so sagen. Ich hoffe, es kommt bald, 2024, ich bin guter Dinge.
Ja, es gab ja auch einen zynischen Kommentar unter der News, ob die Folgen auf Deutsch zuerst kommen oder das Buch. Ich glaube, so wie ich die Aussage beurteile, klingt es jetzt doch so, als wenn sie selber anfangen könnten zu arbeiten. Das heißt, vielleicht sind diese Lizenzfragen geklärt, die ja scheinbar das größte Problem waren. Dann hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, dass es wirklich 2024 kommt. Und ich glaube, dann hat das Buch gewonnen am Ende. Schauen wir mal, wie es wird.
Was wir 2024 aber auf jeden Fall bekommen werden, ist Band 103 von Detektiv Conan. Denn der erscheint am 16. Januar 2024. Und dazu hatten wir jetzt, wie immer in Zusammenarbeit mit Egmont Manga, die Exklusiv-News zu dem finalen Cover und der Inhaltsangabe zu Band 103. Das könnt ihr bei uns im Newsblog sehen oder wenn ihr es mit dem japanischen Cover vergleichen wollt, auch beim ConWiki, conwiki.org, könnt ihr es da das Cover vergleichen und auch die Inhaltsangabe euch durchlesen. Der Band erschien in Japan am 12. April 2023. Bisschen längerer Abstand mal wieder. Und wenn ihr es noch gar nicht abwarten könnt, die Kapitel zu lesen, dann könnt ihr sie jetzt auch noch im Detektiv Con Weekly erwerben. Das ist jetzt bald eure letzte Chance, weil wenn der Band rauskommt, werden die Weekly-Kapitel offline genommen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon mal vorab lesen wollt, dann nutzt die Chance dazu. Ansonsten könnt ihr euch die News durchlesen für mehr Vorfreude für Band 103, wie gesagt, 16. Januar in Deutschland.
Wenn man die Cover vergleicht, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht gelöst. Bei uns sind die Ziegelsteine ja ein bisschen dunkler oder mehr Rotton drin. Und der Schirm, der ja auch wieder oben das Ganze abdeckt, ist auch ein bisschen orangelastiger, dunkellastiger, wenn man das mit dem Japanischen halt vergleicht. Das passt eigentlich ganz gut, gefällt mir gut die Umsetzung. Daher, ja, es sieht nach Sommer aus. Es fühlt sich gerade nicht richtig an bei mir, aber wenn der Band rauskommt, ist das ja schon wieder vielleicht hoffentlich irgendwann im Ende begriffen, dieses Winterwetter, und dann passt vielleicht das Bild auch eher, wenn man sich den Band dann anschaut und kriegt Frühlingsgefühle oder so.
Eine Sache ist ja auch immer die Farbwahl von dem Band. Da orientiert sich Con ja schon meistens an dem japanischen Band, aber jetzt haben wir mal wieder eine Abweichung. Im japanischen ist das Con in Orange, im deutschen ist es jetzt hellblau. Vielleicht hat man sich gedacht, blau hatten wir jetzt bei Band 101 und bei Band 100 haben wir ja statt Gold, was im japanischen war, auch orange gemacht. Vielleicht jetzt schon wieder orange, ist zu früh, deswegen machen wir jetzt. Wobei es dann halt wieder blau. Naja, also ich weiß nicht, haben wir nach 103 Bänden immer noch nicht entschlüsselt, ob es da irgendein System gibt mit den Farben. Aber ja, das ist das, was mir am ehesten ins Auge sticht. Huch, da ist mal wieder die Farbe im Schriftzug anders. Da merkt man vielleicht, dass ich zu genau hinschaue. Und wenn man nicht nur die aktuellen Kapitel aus Band 103 im Weekly lesen möchte, sondern den neuesten Fall, der jetzt in Japan erschienen ist, im November, im Detective Conan Weekly lesen möchte, dann kann man das jetzt noch nicht vollständig tun zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme und eigentlich auch müsste auch noch nicht fertig sein, wenn er rauskommt. Kapitel 1119 bis 1122, ein Vier-Kapitel-Fall, den besprechen wir jetzt hier in diesem News-Podcast nicht, weil er eben, wie gesagt, noch nicht vollständig im Detective Conan Weekly erschienen ist. Das wird dann ja an späterer Stelle besprochen. Wir hatten ja schon mal vorher in den vorigen News-Podcast spekuliert und dann wussten wir ja, dass Saguro Hakuba auftauchen wird. Und ja, er spielt eine größere Rolle in dem Fall, in dem Vier-Kapitel-Fall. Und Kaido Kid auch am Start. Und es passieren einige sehr spaßige Dinge. Es ist ein sehr spaßiger Fall, der jetzt dann abgeschlossen wurde am 29. November in Japan mit Kapitel 1122. Und dann bekommen wir den nächsten Fall am 10. Januar. Diesmal eine nicht so lange Pause. Da sind nur drei Ausgaben dazwischen, weil wegen Weihnachten und Neujahr da immer Doppelausgaben erscheinen. Das heißt, da sind immer Magazinpausen dazwischen. Am 10. Januar, passend zum 30. Jubiläum von Detektiv Conan, wo wir auch gleich noch zu mal kommen, kriegen wir da einen neuen Fall präsentiert. Die Erwartungen sind bei manchen Fans doch ein bisschen gesteigert. Damals zum 20. Jubiläum haben wir den Shinichi Flashback im Aquarium bekommen mit Farbseiten, die dann auch später im Band waren. Ist jetzt die Frage, bekommen wir wieder was mit Shinichi vielleicht? Oder irgendetwas anderes Großes? Oder wird es einfach nur ein spaßiger, entertainiger Fall? Das müssen wir dann schauen, wenn Kapitel 1123 erscheint am 10. Januar 2024 in Japan und dann voraussichtlich am 15. Januar 2024 in Deutschland im Detective Conan Weekly.
Ja, ich würde sagen, nochmal was mit Shinichi, höchst Fragezeichen dran machen. Wir haben ja jetzt was mit Shinichi. ja, ich glaube, die Leute, die Kid mögen, die kommen in ihrem Kapitel, in dem Weekly-Kapitel jetzt, ohne auf den Inhalt eingehen zu wollen, auf ihre Kosten. Die, die mit Kid nicht so viel anfangen können, vielleicht eher nicht, aber wir werden es ja sicherlich dann besprechen, wenn es komplett draußen ist, erschienen ist. Ich hatte meinen Spaß, das kann ich schon mal vorweg schicken.
Ja, also ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, wenn dann die richtige Besprechung müsste ja dann bei uns im Januar anstehen erst, oder? Gibt's, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, es ist dann schon eine Zeit vergangen, wenn wir da den Fall Revue passieren lassen. Vielleicht haben wir dann schon weitere Informationen. Vielleicht spielt er auf andere Fälle, in andere Fälle noch rein. Wir werden es sehen und dann diskutieren.
Dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir zunächst die Meldung, dass es ein neues Ending geben wird zum Ende des Jahres. Am 2. Dezember startet Ending 70 von Maikuraki. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, am Sonntag oder später, dann lief das jetzt schon gestern mit der Anime-Episode. Das zum Aufnahmezeitpunkt haben wir das Ending jetzt noch nicht gehört. Das heißt, es ist dann auch was für eine spätere Besprechung. Das Ending trägt auf jeden Fall den Titel You and I und löst And Rescue Me von Rainy ab, da ja seit dem 28. Oktober auch das Lied Unraveling Love von Mai Kuraki als Opening 59 läuft, wird es mal wieder so sein, dass Mai Kuraki mit ihren unendlich vielen Songs für Detective Conan jetzt gleichzeitig mal wieder Opening und Ending bespielt. Das gab es tatsächlich schon mal, das ist nicht mal eine Neuheit. 2021 hatte sie schon mal gleichzeitig Opening und Ending. Ja, das wird bestimmt wieder ein guter Mai Kuraki-Song. Ich hoffe, wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr es schon, aber ich hoffe jetzt, wo das Opening wieder Shinran-lastiger war, dass jetzt auch wieder Shinichi und Ran bei dem Ending im Fokus stehen mit You and I. Klingt der Titel zumindest schon mal vielversprechend. Ja, genau. Und da freue ich mich drauf und hoffe, es wird gut.
Ja, ich mache mir da ehrlich gesagt gar keine Sorgen bei Mai Kuraki. Ich meine, die haut ja einen Hit nach dem anderen sozusagen raus und mir gefallen die Stücke immer sehr gut. Deswegen, das ist mein Geschmack. Ich bin sehr zuversichtlich. Das Opening gefällt mir auch momentan sehr gut. Also ich mache mir da gar keine großen Gedanken, dass das irgendwie ja, nichts wird, sondern ich bin sehr zuversichtlich, dass Mai Kuraki wieder einen richtigen Ohrwurm raushaut.
Und dann hatten wir in Japan die Enthüllung vom neuen Detective Conan Film. Detective Conan Film 27. Wir hatten Teaser, wir hatten den üblichen kleinen Filmchen am Ende des Films und jetzt ist der Film offiziell in der Shōnen Sunday enthüllt worden, wie immer mit Titel und mit dem von Gosho Aoyama gezeichneten Poster. Der Film trägt den Titel Hyakumandoru no Mishishirube. Der 1 Million Dollar Wegweiser mit den Kanji von einem berühmten Sternfort in Hakodate in Hokkaido, dem Ort, wo das spielt. Das war schon im ersten Teaser zu sehen. Der Goryokaku ist dann ein berühmtes Sternfort. Es heißt im Film irgendwie ein bisschen anders. Das Kanji ist leicht anders. Also das wird mal wieder so ein kleines bisschen abgewandelt, so wie mit dem Bell Tree Tower wahrscheinlich. Und der 1 Million Dollar Wegweiser ist eine Referenz darauf, dass die Tourismuswerbung von der Stadt Hakodate sagt, dass die Aussicht auf die nächtliche Skyline der Stadt vom nahegelegenen Berg 1 Million Dollar wert ist. Und das ist da scheinbar eine Anspielung drauf. Das Poster zeigt uns zudem ja, Kaito Kid, Heiji und Kon, das war ja schon klar, Kazuha auch so ein bisschen. Aber wir sehen hier auch, dass auch Muga Iori und Momiji Oka und auch noch Sushi Okita, den wir aus ein paar Detektiv-Conan-Fällen kennen und vielleicht auch noch irgendwann in Yaiba kennenlernen werden, weil der da ursprünglich herkommt und hier in Conan eigentlich so ein Cameo-Charakter ist, jetzt scheinbar auch in Film 27 ein bisschen mehr zu tun hat. Er wurde ja so mit Momiji verknüpft. Die haben ja kein gutes Verhältnis, wird bestimmt wieder ein paar lustige Szenen geben dazu in Film 27 und ich muss sagen, das Poster von Gosho Aoyama ist mal wieder exzellent, also das ist super schön geworden und finde ich richtig schön zum Ansehen mit der grünen Farbe und Con und Kit sieht wieder besonders gut aus hier. Heiji und Kazu in der Mitte vielleicht so ein kleines bisschen zu standardmäßig und zu sehr, was gibt es diesmal Liebesgeständnis? Nein, bestimmt nicht. Aber ansonsten, ja, ein tolles Poster, wie immer, finde ich.
Ja, also, ich finde das Poster ist auch gut. Ich mag den Zeichenstil von Gosho, ja, deswegen lese ich auch so gern das Manga. Oder den Manga an der Stelle, weil das im Anime manchmal nicht so gut rüberkommt. Aber wenn ich dann wieder diese Zeichnung sehe, das ist schon immer wieder cool. Kann man sich gut und gerne häufiger angucken. Nichtsdestotrotz ist es ein Heiji Kazuha-Film und ich weiß nicht ganz mit Momiji dabei. Oh, ist nicht ganz meine Leidenschaft, muss ich sagen. Vor allem, wenn dann schon wieder so aussieht, als gäbe es potenzielle Liebesgeständnisse, wo man ja schon weiß, wird wahrscheinlich nichts. Ja. Heiji ist manchmal einfach so, fällt so auf die Nase, wenn er dann nur in seinem Liebestaumel ist. Das ist dann einfach, ja, gefällt mir nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den Film. So wie ich mich auf jeden Conan-Film freue. Es wird bestimmt wieder witzig. Mal gucken, was wir als nächstes über den Film erfahren werden.
Ja, mir geht es ja tatsächlich so wie dir. Also ich bin auch Ja, ich meine, wir wissen alle, was passiert. So, ja, die schöne 1 Million Aussicht, deswegen gehen sie dahin. Und Heiji denkt sich, ja, ideale Gelegenheit, Liebesgeständnis zu machen. Und ja, es wird nicht passieren. Und wir haben noch Kaito Kid, der dann so ein bisschen die Story mit reinbringt, das Drumherum sozusagen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist Liebesgeschichte das Drumherum, das wird sich dann zeigen. Deswegen, ich bin da auch nicht so ein Fan von, aber beim Poster muss ich Lasse recht geben, der Kaito Kid, der sieht richtig gut aus. Und ehrlicherweise muss man sagen, so, weil Kasua so ein bisschen davor ist und Heiji auch, die wirken so ein bisschen, ja, normal oder so, ich weiß nicht, wie du hattest es eben so ganz, ganz treffend bezeichnet, so schlicht irgendwie, die stechen da gar nicht so hervor. Ja, gut, ist halt jetzt so. Da ich Kaito Kid sowieso ein bisschen besser mehr mag, ist, finde ich es nicht schlimm. Und da er sehr gut aussieht auch. Also ja, ich bin gespannt. Ich freue mich natürlich auch auf den Film. Ich werde ihn natürlich auch gucken. Aber ja, so mit dieser Storyline so dahinter, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so ein Momiji-Fan, ehrlich gesagt. Also das ist alles so. Ah ja, mal gucken, ob Kaito Kid den Film sozusagen für mich retten kann, was die Storyline angeht. Aber wie gesagt, das ist alles reine Spekulation. Wir haben erstmal das Poster, das durchaus sehr gut aussieht. Ja, ich freue mich trotzdem auf den Film.
Durch das Poster wurden auch die ersten Leute bekannt, die an dem Film arbeiten. Regisseurin ist erneut Chika Nagaoka. Die hat zuvor bei Film 23 und 24 Regie geführt. Filmmusik erneut Jugo Kanno. Der hat ja seit Film 25 die Musik immer übernommen und macht das jetzt auch weiterhin. Und das Drehbuch wird erneut Takahiro Okura schreiben. Der wechselt sich ja mit Takeharu Sakurai in den letzten Jahren immer ab und jetzt ist Okura wieder dran. Der hat in der Vergangenheit Film 21, 23 und 25 geschrieben. Ja, also ein paar alte Bekannte hier. Okura schreibt wieder Heiji Kazuha, Momiji und Kaito Kid, was er schon öfter getan hat und arbeitet auch wieder mit Chika Nagaoka zusammen, so wie bei Film 23 schon. Muss man mal schauen. Also die Regie von Chika Nagaoka war sicherlich solide in den beiden Filmen, aber gerade Okura, Film 23 fand ich richtig schlecht, Film 21 richtig gut. Ja,
Hit und Miss,
hoffentlich
oder?
schlägt's. Ja, total.
Ja, ist die Frage, fliegt, kann diesmal so viel auseinanderfallen wie in Singapur?
Ja, die wollen doch nicht die teure Aussicht in Hakodate beschädigen. Wir können das doch nicht kaputt machen.
Also ein altes Sternfort, da kann zumindest nicht irgendwas groß runterfallen. Also.
Sag's nicht, am Ende wieder irgendein Satellit oder
Aber
Komet diesmal, wer weiß, ja.
außerdem, wir haben ja Gleiterkitsch, also irgendwas zum Abspringen wird es wohl schon geben, ne?
Das stimmt, da wird bestimmt irgendwas wieder zu sehen sein. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann kann es schon sein, dass ein erster Trailer schon draußen ist, neben dem Teaser-Video. Die kommen immer so. Nicht so lange nach dem ersten Poster kommt so der erste 30-sekündige Teaser. Den haben wir jetzt noch nicht gesehen. Zum Aufnahmezeitpunkt gibt es den noch nicht. Da kann es natürlich sein, dass da schon mehr über die Story verraten wird, dass man schon ungefähr erkennen kann, was da für Action angeht. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt noch nicht zu sehen. Was wir aber schon wissen, Film 27 erscheint am 12. April 2024 in den japanischen Kinos. Und da kann man wie immer sehr gespannt drauf sein. Und dann hatten wir noch die Meldung zum 30. Jubiläum des Manga. Wie gesagt, im Januar ist es soweit und die Shōnen Sunday hat dazu auch mal wieder einige Aktionen rausgehauen. Es gibt so ganz viel kleinere Aktionen, sowas wie, dass eine bestimmte Anzahl von Conbänden mal wieder auf deren Webplattform irgendwie zeitweise kostenlos gelesen werden kann. Und so ein paar kleinere Merch-Sachen, auf die wir jetzt nicht alle im Detail eingehen, aber es gibt auch einige größere Meldungen, die jetzt in den kommenden Wochen angekündigt werden sollen. Die erste davon ist jetzt schon online gekommen, nämlich es wird eine größere Ausstellung geben zum 30. Jubiläum des Manga. Wir haben das schon vor einigen Jahren gehabt, mit der Filmreihe gab es auch mal eine Ausstellung. Diese hier ist jetzt speziell zum Manga. Sie wird in 2024 passieren und in ganz Japan herumziehen, von Januar bis Dezember immer in unterschiedlichen Städten. Tokio, Fukuoka, Sapporo, Sendai, Osaka, Hiroshima, Yokohama und Nagoya. Da kann man die Ausstellung sehen. Und was ist das für eine Ausstellung? Zu viele Details haben sie jetzt noch nicht gezeigt und verraten, aber es wird auf jeden Fall 10 Räume geben. Auf der Webseite gibt es einen Raumplan, wo Farbzeichnungen ausgestellt werden und dann in bestimmten Themenbereichen Ausstellungsstücke man sich ansehen kann. Da gibt es Themen, Zitate aus der Serie, die Romanzen, die Mysteryfälle, die Täter, die Beziehungen und Überzeugungen der Charaktere. Ein Bereich nur für Kaito Kid, natürlich. Und man kann sich dort ein spezielles Video zum 30. Jubiläum ansehen, in so einem speziellen Videosaal, dann, was dann nur da man in der Max-Qualität sehen kann. Dann gibt es noch einen Ausstellungsraum Tsukusha Aoyama mit Entwürfen und Rohskizzen. Und wahrscheinlich wird wieder sein Büro irgendwie reproduziert. Da gibt es ja, glaube ich, auch was in der Manga Factory. Und dann gibt es natürlich noch den letzten und wichtigsten Raum dieser Ausstellung, nämlich der Merchandise-Shop, wo exklusive Goodies gekauft werden können, die es nur bei dieser Ausstellung gibt. Aufsteller-Buttons, Haarreife mit der Frisur von Con oder Ran, die man sich dann so aufsetzen kann, und Poster. Da ist natürlich für shopfreudige Fans wieder einiges dabei. Ja, und dann darf man auch schon wieder rausgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Räume sind und wie lang das alles geht. Da müsste man eigentlich mal hin. Aber gibt es hier leider nur in Japan, also wird vielleicht schwierig. Aber wenn ihr zufällig irgendwann im nächsten Jahr in Japan seid, könnt ihr in der News oder auf der Website ja mal die Terminliste abgucken und schauen, ob ihr da gerade zufällig irgendwo in der Nähe seid, wenn die Ausstellung stattfindet. Ich bin mir sicher, für Detective Conan-Fans wird es da einiges Cooles zu sehen geben.
Ja, du hattest mich gehabt bei der Frisur mit dem Haarreif und Rand und Connens Frisur, die man sich aufstecken kann. Definitiv was für mich. Ja, ich denke, das ist tatsächlich mal was. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch mal so Connen-Cafés oder so, aber in den letzten Jahren war ja immer das Problem eines gewissen Viruses und Reisebeschränkungen. Und das hat natürlich dazu gesorgt, dass wir nicht nach Japan kamen. Und jetzt haben wir eine, ja, ich nenne es jetzt mal Ausstellung, die wirklich in verschiedenen Städten ist und auch über einen längeren Zeitraum. Also nicht nur irgendwie so ein, keine Ahnung, Wochenende oder so, sondern ist ja mehrere Wochen sozusagen auch geöffnet. Das heißt, es ist hoffentlich, Daumen sind gedrückt, nicht so überlaufen. Und man hat auch tatsächlich die Möglichkeit, was zu sehen. So, ich sag mal, jetzt so die großen Städte, die hier genannt sind, da kommt man ja durchaus auch mal so als jetzt Japan-Reisender, der das erste Mal da ist oder als Tourist irgendwie, durchaus mal vorbei. Und dann ist das natürlich eine ernsthafte Option, wenn das gerade so in die Reisezeit fällt, zu sagen, hey, ich schau da mal vorbei. Und ich bin diesmal sehr zuversichtlich, dass wir auch hier im deutschsprachigen Raum sozusagen auch einige Fotos sehen werden. Vorausgesetzt, fotografieren ist erlaubt. Wahrscheinlich nicht in diesem, wo dieser Film sozusagen läuft. Da wird wahrscheinlich keine Aufnahme erlaubt sein. Aber ansonsten, und da werden wir hier wahrscheinlich auch dann mal das eine oder andere Foto zu Gesicht bekommen, hier im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch bei unserem Discord-Server, weil der ein oder andere User ja, vor Ort gewesen ist. Und da freue ich mich schon persönlich drauf. Und wenn es für mich nächstes Jahr nach Japan gehen sollte, werde ich das auch versuchen, irgendwie die Reise so zu legen, dass es passt, dass ich auch mal vorbeikommen kann. Ja, mal schauen, nicht? Also jetzt ist auf jeden Fall Potenzial da, was wir in den letzten Jahren ja nicht hatten, solche Sachen zu besuchen. Und dass es dann jetzt noch so lange ist, über das Jahr verteilt, in die Städte verteilt. Ich finde es super. Tolle Aktion.
Bin tatsächlich auch so positiv überrascht von diesen langen Zeiträumen. Habe jetzt auch schon mal geguckt, wo so der ein oder andere Ort liegt und ob man da eine gewisse Nähe zu gewissen anderen großen Orten hat. Falls man doch was plant, steht alles noch nicht fest. Mal schauen, ob was wird oder was nicht wird. Aber wenn man das dann nutzen könnte, wäre es cool. Und ich meine, es ist wirklich über das ganze Jahr hinweg verteilt. Da hat man schon wirklich eine gute Chance. Und es sieht cool aus, was es da alles gibt. Und zu dem Artwork, was dabei ist, ich weiß gar nicht, der Gin gefällt mir, das ist ja phänomenal witzig. Ich weiß nicht, ob es das in der Form schon gab. Falls ja, habe ich es jetzt trotzdem zum ersten Mal gesehen. Das ist richtig witzig, der Gin auf dem Artwork von dem 30-jährigen Jubiläum. Das gefällt mir richtig gut irgendwie. Muss ich mal so nebenbei noch anmerken. Auch wenn das nichts mit der Ausstellung so direkt zu tun hat.
Ja, aber das sind wirklich große Städte. Also das ist wirklich was, wo man auch einfach vorbeikommen könnte, würde ich schon sagen. Also ich war jetzt selbst persönlich in Sendai noch nicht gewesen, aber sonst alle Städte schon. Und ich meine, Tokio, Osaka, Hiroshima, Yokohama, das sind alles Städte, die man durchaus, ja, die auf einer Route liegen oder die man einplanen könnte, sozusagen. Von daher bin ich da echt optimistisch, dass es das auch für uns mal was ist, oder für Touristen sozusagen, die mal nach Japan gehen.
Und was es in Japan natürlich auch zu sehen gibt, das sind die Episoden des Anime, zu dem wir jetzt kommen. Wir hatten in diesem Monat bei den neuen Folgen drei einteilige Filler-Folgen. Und die erste davon, Episode 1102, ist Akabeko und die drei glücklichen Männer. Und dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Konnen Ran und Sonoko sind bei einer Ausstellung von einer Akabeko-Künstlerin. Akabeko ist eine legendäre japanische Kuh aus der Folklore, die damals einen Tempel gerettet hat und seitdem da als Schutzpatron gilt. Und es gibt so kleine rote Kuh-Spielzeuge aus Pappmaché, die in Japan wohl relativ weit verbreitet sind. Und da gibt es dann eine Akabeko-Künstlerin, die ganz verschiedene Versionen und Varianten von Akabekos macht und da ausstellt. Es kommt aber natürlich, wie es kommen muss. Diese Künstlerin wird ermordet und hinterlässt eine Sterbenachricht, nämlich das Wort Fuku auf dem Boden und eine Akabeko in ihrem Arm. Und Sonoko ist dann natürlich gleich Feuer und Flamme. Der Täter muss Fuku in seinem Namen haben. Blöd nur, alle heißen irgendwie was mit Fuku. Also das hilft dann nicht ganz so weiter. Die drei Verdächtigen sind der ehemalige Freund des Opfers, der Manager und ein Künstler, der mit ihr zusammengearbeitet hat, die ja alle, naja, mehr oder weniger ein Motiv haben. Es wird zwar irgendwie schnell gesagt, ja, die haben alle drei ein Motiv, aber es ist jetzt nicht alles so unbedingt stark. Der Künstler versucht dann auch noch die Akabekos zu zerstören, weil der kommt ursprünglich aus der Gegend um Fukushima, wo Akabeko die Legende herkommt. Und ihm gefällt das gar nicht, dass die Künstlerin und er dann auch Akabekos gemacht haben, die nicht rot sind. Also, ne, Aka ist rot. Also, es ist nicht Akabeko, wenn es nicht Aka ist, sagt er. Und ja, okay, gewisse Logik, aber. Deswegen sollte man die vielleicht nicht zerschlagen, kriegt den Ärger mit Takagi. Aber ist er auch der Täter? Con ist sich da nicht ganz so sicher. Recherchiert so ein bisschen im Internet, belauscht Leute auf der Toilette oder ihre Telefongespräche. Und dann wird der Fall auch schon tatsächlich schnell aufgeklärt. Es passiert eigentlich gar nicht mal so viel, außer so dieses Ablenkungsmanöver da mit dem Zerstören in der Mitte. Aber ansonsten ist dieser Fall doch relativ simpel gehalten mit dem, was Con so untersucht und wie es dann eine rauskommt. Und es ist die Dying Message, lässt sich lösen mit japanischen Dialekten. Und im Dialekt des Täters kann Akabeko oder Spiko noch etwas anderes bedeuten, nämlich das Fundoshi, was die Tänzer bei der Vorführung hatten. Alle drei Opfer tragen auch das. Es sind so Lendenschürze, rote. Und ja, der Täter hat dann einen besonders langen, auf dem sich Blut des Opfers befindet und damit ist er überführt. Ja, das ist dann so der ganze Fall im Prinzip. Das war's schon. Und ja, dann ist der Fall erfolgreich aufgeklärt. Wie ich jetzt schon in meiner Zusammenfassung vielleicht ein bisschen angedeutet habe, ich fand es dann am Ende, ja, also da steckt ja jetzt nicht so viel dahinter irgendwie, war deswegen auch, ja, nicht jetzt einer von diesen, oh Gott, super schlechten Fillern. Es gibt zwar auch so ein paar Hintergrundinfos, die wir nicht erfahren haben, aber mit dem, was Conan belauscht hat und der Dying Message, wenn man sie hätte lösen können, wenn man die Japanischkenntnisse dafür hat, dann kann man schon irgendwie drauf kommen und so. Und deswegen war das schon so okay, nicht dieses typische füllermäßige, wir konnten die Lösung gar nicht kriegen, weil die Hinweise waren alle offscreen, sondern ja, kann man schon machen, aber ja, wie gesagt, doch etwas doch recht simpel insgesamt, fand ich.
Ja, irgendwie hat der Fall bei mir, ich muss gestehen, der hat so ein bisschen seine Seriosität verloren an einer bestimmten Stelle. Ich weiß nicht, da konnte ich den nicht wirklich mehr ernst nehmen. Also das hat man ja häufiger, weil die Tätermotive so ein bisschen abstrus sind oder solche Geschichten oder weil sich die Menschen da so ein bisschen komisch verhalten. Aber dieser Moment, wo die da die Hose runterlassen sollen und bei dem einen Typen das dann da so an der einen Stelle dann plötzlich so lang runterfällt. Ich konnte irgendwie nicht anders. Ich musste an diese Esel oder Pferde denken, die dann immer noch so ein fünftes Bein haben, weil es einfach so lang ist. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist da bei mir auch mein primitives zweideutiges Denken mitgegangen. Ich weiß nicht ganz, ob das eine Intention war. Wahrscheinlich nicht, aber das hat mich doch mehr zum Lachen gebracht, als es sollte.
Ja, definitiv eine denkwürdige Szene, würde ich sagen. Hätte ich jetzt auch angesprochen, wenn du es nicht angesprochen hättest.
Okay, gut.
Ja, vor allen Dingen noch Sonoko, die so sagt, ja, jetzt lass mal die Hosen runter, Jungs. Aber ich fand das generell so ein bisschen, ich meine, wir hatten da den Akabeko Ultra, nenne ich jetzt mal. Man könnte auch sagen konservativer, ich bleibe lieber bei Bezeichnung Ultra, der da losgeht und dann mit dieser Eisenstange versucht, die anderen Akabikos sozusagen kaputt zu machen, die nicht seinem Weltbild entsprechen. Ja, schon irgendwie sehr verbohrt, irgendwie sehr merkwürdig, so als Charakter, wenn man sich den so als Mensch vorstellt. Okay, aber ich meine, dieser Manager, der wäre ja auch nicht besser, der da in diesem Fundushi da diese Rennen macht und sich dann auf Social Media damit ablichtet, irgendwie sowas. Ich habe da auch gedacht, so, ja, könnte in Japan vorkommen, aber ja, okay, alle waren irgendwie so ein bisschen, naja, komisch. Ich muss sagen, so wie Lasse das gesagt hatte, dass der Fall von sich her, der war kein ganz schlechter Filler sozusagen. Also man konnte so ein bisschen miträtseln. Diese Dialektsache, das hat mich nicht abgeholt. Das hätte ich mir, ja, weiß ich nicht, das war wirklich zu hoch. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und auch als Dying Message finde ich das schon arg kompliziert, ehrlich gesagt, gedacht. Aber gut. Ich hatte erst irgendwie vermutet, sie schreibt das in Katakana, weil sie von ihrem alten Schulfreund nicht mehr weiß, wie die Kanji geschrieben werden und so. Und von ihrem Ex-Freund und ihrem Manager weiß sie das natürlich. Das war so mein erster Gedanke. Aber dass es dann so mit den Dialekten zu tun hatte, obwohl der eine ja am Anfang auch seinen Dialekt angesprochen wurde. Also das, ja, keine Ahnung, hätte man irgendwie vielleicht sich erschließen können. Ich konnte es nicht. Das war ein bisschen schade, aber ist halt so. Und ja, im Endeffekt dann kein, wie gesagt, kein ganz schlechter Filler, aber jetzt auch nicht, ja, der beste, den wir so hatten wahrscheinlich.
Auch nochmal zur Bewertung des Fillers dann als Gesamtes. Ich kann mich da auch nur anschließen. Er geht halt irgendwie super schnell vorbei, so inhaltstechnisch. Man ist irgendwie schon sehr schnell am Ende, dass man sich so denkt, kommt jetzt noch irgendwas? Dann kommt diese eine denkwürdige Szene halt, aber abgesehen davon, so falltechnisch ist es halt irgendwie nicht so, ja, irgendwie ist es nicht so wirklich was. Aber ja, kann man gucken, man kriegt nicht ganz Kopfschmerzen, man hat vielleicht sogar nochmal was zum Lachen. Boah, gibt auch schlimmere Sachen.
Ja, und man lernt was über die Akabeko-Kultur, dass es das gibt. Das war mir tatsächlich auch noch nicht bekannt, aber scheinbar ist das ja, wie gesagt, diese Folklore dort. Und das fand ich tatsächlich mal ganz interessant. Und das war ja auch später nochmal am Ende nochmal kurz, wie sagt man so, aufgegriffen worden, sozusagen, wie sowieso die Kuhpunkte hat und so. Das fand ich doch ganz, ganz interessant. So, das hat es noch ein bisschen für mich persönlich gehoben.
Das stimmt. Ich fand die Endszene aber trotzdem komisch. Also dieses, das war so traurig irgendwie, wo sie dann alle mal die Kuh antippen und das dann so sagen. Irgendwie hatte ich bisher, glaube ich, noch nie, dass diese Endszenen keinen Witz hatten. Also selten, oder?
In Fillern, ja, ist es schon eher selten, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. In Fillern sind sie normalerweise immer so ein bisschen happy.
Mhm.
Der offizielle Twitter-Account von der Präfektur, da wo Fukushima ist, hat tatsächlich auch was zu der Episode getwittert, weil das ist ja Kulturgut von der Region da und dann haben sie dazu was getwittert, dass das in den populären Anime-Detektiv-Konnen vorkommt. Also kleine Mystery-Tour-mäßig, fast schon irgendwie mit so ein bisschen Lokalkolorit abgegriffen. Dann kommt als nächstes die Episode 1103, der Geruch der Sünde im Jugendroman. Und zu dieser Episode erzählt uns jetzt Wiebke nochmal etwas.
Ja, was gibt es zu der Episode zu sagen? Also wir beschäftigen uns in dem Fall mit einem Jugendroman, sprich es kommt ein Autor in der Folge vor und dieser Autor, Masamura, der beauftragt Kogoro Nachforschungen über einen verstorbenen Menschen, also in dem Fall Taiso Yasuki, anzustellen. Und das tut Kogoro dann auch in den ersten paar Minuten der Folge. Und man sieht, wie er mit verschiedenen Menschen interagiert, sie befragt, um dann anschließend zu Masamura zurückzukommen. Und dort diesen verletzt aufzufinden. Also er sieht, dass die Tür offen ist, schaut durch den Türspalt und entdeckt, dass Masamura niedergeschlagen worden ist und rennt zu ihm hin. Er bemerkt dabei nicht, dass noch eine Person im Haus oder in der Wohnung sich befindet. Diese tritt dann an Kogoro heran, sprüht ihn mit Pfefferspray und schlägt ihn auch nieder, sodass Kogoro ins Krankenhaus gebracht wird, wo dann Ran und Conan zu ihm dazu stoßen und schlussendlich auch Kommissar Megure und die Fallaufklärung quasi vom Krankenbett aus gesteuert läuft. Das heißt, immer wieder werden neue also neue Beweismaterialien oder Erfahrungswerte an Kogoro herangetragen und die ganze Aufklärungsarbeit beginnt. Nebenbei tauchen als Charaktere, als Fallcharaktere noch der Hiroki Kataoka, der quasi Mitglied, also als Mitglied des Stadtparlaments quasi Politiker ist. Dann gibt es noch den Yoshito Yoshimari, das ist ein Sushi-Koch. Und es gibt noch die Krankenschwester, die Kokoro betreut, das ist Shigusa Takeuchi. Und was im Zentrum der ganzen Handlung steht, ist ein Roman, bei dem es um Gewalttaten von einer Gruppe von Männern geht, die mit Metall, also Jugendlicher, die dann aus Spaß Leute mit Eisenschlägern angreifen. Und diese Tat steht quasi im Zentrum des ganzen Falls und der Episode. Und wie damit die Charaktere verstrickt worden sind und wer am Ende Masamura ermordet hat und auch Kogoro angegriffen hat, das ist dann wird dann am Ende von Conan aufgeklärt. Und eigentlich sind alle Fallcharaktere in dieser Auflösung inbegriffen, was den Fall doch recht komplex macht. So viel schon mal von meiner Bewertung. Aber wie hat euch denn der Fall gefallen, Lasse und Johannes?
Ja, also ich muss sagen, ich fand den Fall wahrscheinlich von den drei Episoden, die wir heute besprechen, am besten. Eben durch diese Komplexität. Also das hat es für mich ganz interessant gemacht, muss ich sagen. Also das war so ein Aspekt, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht so dieses 0815-Ding, auch so wie diesem Aufbau, dass diese Fallcharaktere erst nach und nach hinzugefügt wurden. Das war, fand ich, ein interessantes Element. Ja, ich kann nachvollziehen, dass es dann vielleicht an einer oder anderen Stelle schwer war, dem zu folgen. Ich hatte auch immer so ein bisschen Probleme mit dem verstorbenen Autor und dem Autor, den es ja schon gab, der dann diesen Roman veröffentlicht hat und so. Das war so ein bisschen, hat ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, wer den Roman jetzt eigentlich geschrieben hat. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, diese Geschichte mit den Jugendlichen, die da mit Eisenstangen irgendwelche mittelalten Männer verprügelt haben. Das fand ich so insgesamt ein ganz suspektes Ding, weil ich das so nicht kenne, dass man da, also dass man das irgendwie so als Bande macht. Das war jetzt nicht nur ein Fall, sondern die sind da rumgezogen, haben da einfach die Leute verprügelt und alle irgendwie so auch so in diesem Raum so, naja, das war halt so irgendwie. Ja, war jetzt nicht, finden wir nicht gut, aber das war halt so und das ist jetzt irgendwie nichts völlig Ungewöhnliches. So wurde das irgendwie gehandhabt und das fand ich schon irgendwie krass. Das, ja, ist mir so ein bisschen, fand ich halt einfach komisch, kann aber auch einfach sein, dass das hier irgendwie, ja, keine Ahnung, die Wahrnehmung sozusagen divergiert zum Japanischen, ich weiß nicht. Das war so ein Ding. Ansonsten, was ich sehr gut fand, war diese Ironie, die dann beim Täter sozusagen dahinter gesteckt hat, oder auch diese Auflösung. Das kann man ja sagen, so dieser Sushi-Koch, der sich da dann entschuldigt hat für sein, oder aufrichtig auch entschuldigt hat für sein vorheriges Verhalten und auch dem anderen widersprochen hat, sozusagen. Er sagt so, ja, ich gestehe das jetzt. Und aber erst nachdem er sich vergewissert hat, dass es verjährt ist. Aber trotzdem, er hat es auf jeden Fall, er hat sich dann entschuldigt. Und dass die Täterin dann auch gesagt hatte, so, ja, was für eine Ironie da jetzt eigentlich dahinter steckt, so Kogoro auch noch niedergeschlagen zu haben mit einer Metallstange. Und ja, so, das war irgendwie was, wo ich dachte, hey, das war noch ein guter Twist, dass sie das noch mit reingebracht haben und dass es dem Politiker an den Kragen ging. so dass Meguri das noch so angekündigt hat, so, weil es klar, wenn da die dicke Hausdurchsuchung gemacht wird, dann ist er auch sein Job los, ja, mit seinen Erpressungsschreiben. Also das war viele Sachen miteinander verworren. Deswegen fand ich den eigentlich von den drei Episoden, die wir jetzt dann sprechen, wahrscheinlich mit am besten.
Ja, es ist immer so ein ganz nettes Konzept, wenn so jeder irgendwie nicht ganz eine weiße Weste hat, sondern auch irgendwas da mit dem los ist. Ist ja Mysteries ganz gut. Mich hat das alles auch viel an andere Episoden erinnert, wo ich gerade die Mystery Tour erwähnt habe. Wir hatten ja Anfang dieses Jahres die Mystery Tour, da wurde Kuguro ja auch niedergeschlagen und war im Krankenhaus und wurde dann auch von Conan betäubt. Und das erinnerte mich dann auch irgendwie an den ersten Film, wo ja Con dann auch im Krankenhaus ist und sich einen Teil der Handlung dann im Krankenhaus abspielt und von da aus gerätselt wird und so. Und das war hier auch so ganz interessant. Deswegen, würde ich auch mitgehen. Das war schon so insgesamt von den Filmen, die wir so heute haben, vielleicht so ein interessanteste. Also ja, auch wieder ganz solide und ein bisschen spannender als die Sache mit den Akabekus.
Ich muss auch gestehen, mir hat das auch mal gefallen bei dem Fall, dass Con doch zu Beginn erstmal gar nicht so präsent ist. Ich finde, ne, es ist immer noch ein Anime über Con und der sollte auch präsent sein, aber ich fand es mal ganz angenehm, zu Beginn hauptsächlich so die Interaktion Kogoro, Megure dann auch zu sehen oder halt nur Kogoro und dass das dann so über, dann halt sich so langsam aufgebaut hat und Con auch immer mehr auch selber dann erforscht hat und ähnliches. Und es war ja tatsächlich auch mal so, er hat ja mal rangesagt, wo er hingeht. Habe ich dann auch bemerkt. Also irgendwie, ich weiß nicht, auch wenn die Sachen ja mal ganz witzig sind, diese typischen, ach, ich weiß nicht, immer wieder vorkommenden Klischees von wegen Con ist verschwunden, Con macht da alles selber und so weiter und so fort und Con zwängt sich eigentlich viel zu sehr in diese Fallbeschreibung und Aufklärung rein. Das war bei dem Fall alles nicht. Es fühlte sich ein bisschen natürlicher an und das kam dem Fall sehr zugute, also dem Filler sehr zugute. Also mir hat er deswegen auch. Ich fand den sehr flüssig. Wie gesagt, ich hatte auch die Problematik, dass es sehr komplex war, dass es sehr viele einzelne Bruchstücke gab, die so damit reingespielt haben. Aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen und die Episode würde ich mir wahrscheinlich sogar auch ein zweites Mal angucken. Jetzt nicht zwingend sofort und auch nicht zwingend als ein Muss, aber wenn sie noch mal laufen würde und ich in dem Moment zuschauen würde, würde ich halt nicht abschalten, sagen wir es so. Also ich müsste dann halt auch noch mal gucken. Deswegen, also mir hat die gut gefallen.
Das ist ja im Vergleich zu dem, was wir sonst so über die Filler-Episoden hier zu sagen haben, fast schon überschwängliches Lob, was wir heute nicht nur für diese Episode, sondern auch für die letzte so ein bisschen, aber gerade für die hier rüberkommt. Mal schauen, ob das bei der dritten Episode sich dieser Trend fortsetzen lässt. Episode 1104. Der wahre Täter ist auf der Flucht. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Johannes etwas.
Ja, bevor ich das mache, noch eine kurze Anmerkung, was mir aufgefallen ist. In der Episode gab es ganz viele animierte Charaktere, die sozusagen im Hintergrund zu sehen waren. Und bei Akabeko, da war das eigentlich fast gar nicht der Fall. Da gab es nicht mal eine Spurensicherung, wenn ich mich da recht erinnere. Das fand ich schon beeindruckend. Aber kommen wir zum Fall und vielleicht, warum auch so viele Leute zu sehen waren. Ayumi und die Detective Boys spielen im Park Fußball und Ayumi, oder nein, ich glaube, Genta kickt den Fußball ein bisschen ins Gebüsch. Ayumi holt dann den Ball und während sie dann diesen Ball in diesem Gebüsch sucht, stößt sie auf eine Leiche, stößt einen Schrei aus und ja, der Fall beginnt. Ein Mann ist dort niedergeschlagen worden mit einem Stein. Die Polizei kommt, namentlich Megure und Takagi. Ich glaube, Chiba ist auch dabei. Ja, genau, der ist auch dabei. Und genau, sie gucken dann, ja, was ist passiert? Und es stellt sich halt schnell raus, ja, es war ein Raubmord scheinbar, weil dem sind der Schmuck, irgendwie die Uhren, die Wertbörse ist gestohlen worden. Und man sieht aber, dass, oder zwei Sachen sind relativ auffällig, nämlich dass der Täter Blutspuren sozusagen in den Füßen hinterlassen hat und ja, man folgt diesen Blutspuren und die führen zu einem Waschbecken. Das war dann irgendwie, also der hat sich dann die Schuhe wohl sauber gemacht. Diese Blutspuren, die führen dann ins Nichts und es wird irgendwie klar, dass der Täter sich verletzt haben muss und selber oder beziehungsweise selber viel Blut abbekommen hat. Und das müsste ja eigentlich auffallen und dann wird sofort eine Großfahndung sozusagen eingeleitet in der Region. Aber man findet niemanden, was doch sehr merkwürdig ist. Die Detective Boys versuchen auch zu unterstützen, die Polizei. Man sieht so ein bisschen, wie die Leute befragen. Und man trifft sich dann wieder in diesen Park und sagt, naja, ist komisch, wir finden den halt einfach nicht und wissen nicht, was das Problem ist. Die Polizei gibt dann vor Ort auf, weil sie haben dann alles am Tatort sozusagen Nötige getan. Die Detective Boys gehen zurück und dann oder sind dann sehr viele Schaulustige auch zu sehen sozusagen, die dann da an der Absperrung stehen und dann sagen die Detective Boys oder Conan, da müssen wir uns jetzt durchkämpfen und Gender sagt, halt, Moment, mir fällt da übrigens jetzt gerade was ein, wir können auch da so eine Abkürzung durch den Park nehmen, kommt mal mit. Und dann sind die da durch die Gebüsche sozusagen gelaufen und klettern aus ja, so einem Zaunloch raus aus dem Park. Und tatsächlich bemerkt Conan dann dort Blut und sagt, ja, hier muss auch der Täter lang gekommen sein. Und die Detective Boys machen sich dann auf die Suche nach weiteren Blutspuren, werden auch fündig, folgen diesen Spuren. Da entdecken sie tatsächlich einige und ja, sie kommen dann irgendwann zu einer Hauptstraße, wo dann auch eine Polizeistraßensperre sie sehen und sagen so, also irgendwie, das bringt ja nichts. Und dann kommen dann noch Takagi und Chiba dazu. Und sie besprechen sich kurz und sagen dann mehr oder weniger, ja, Kinder, müsst jetzt nach Hause gehen. Erik noch an, ja, vielleicht ist es kein Fall für einen Detektiv, weil es ist ja ein klassischer Raubmord. Man kann das nicht irgendwie gut eingrenzen. Es gibt keine Täter im nahen Umfeld oder Motive, die man ermitteln kann. Ist halt ein klassischer, ja, Raubmord gewesen. Und der Täter vielleicht gar nicht zu ermitteln. Und ja, dann begeben sie sich sozusagen nach Hause und kommen dann an eine Unfallstelle, wo ein Fahrradfahrer verunglückt ist und reden da mit einer Frau und sie sagt dann, ja, hier ist einer gegen so einen Laternenpfahl gefahren und so, hat sich schwer verletzt, geht's aber wieder gut, ist im Krankenhaus und ja, was soll ich sagen, Conan zählt dann mehr oder weniger eins und eins zusammen. Es war natürlich so, der Täter hat sich auf die Flucht begeben und war auch in dieser Hauptstraße, hat aber gemerkt, er kommt da nicht weg und hat dann ein Fahrrad geklaut. Ist gegen diesen Laternenmast gefahren, hat sich schwer verletzt, ja, und hat sein Blut sozusagen mit Blut aus seiner Kopfwunde dann überdeckt und ist im Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Und dort haben die Detective Boys dann den Täter, ja, gestellt, haben ja, ihn in die Enge gedrängt und er ist dann noch ein Beweismittel. Und ja, die Polizei war aber sozusagen vor der Tür und hat auch alles mit angehört. Und der Täter ist im Endeffekt dann überführt. Und ja, das ist im Grunde die Episode 1104. Wie hat es euch gefallen?
Ich kann an der Stelle mal einwerfen, dass ich die leider nicht gesehen habe. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann es leider nicht sagen, aber von dem, was ich gehört habe, muss ich sagen, habe ich mit der besten Episode vielleicht aufgehört von heute.
Ja, durchaus möglich. Ich fand, also es war ja auch wieder so ein bisschen eher so von der simplen Seite. Wir haben jetzt nicht den großen Fall mit so einem großen Trick, sondern ja, so einen kleinen Trick und das ist dann ja im Prinzip auch schon alles. Ich fand ganz interessant, so dass in der Mitte dann Hyperama so dieses Konzept aufmacht, dass sie halt so sagt, vielleicht ist es einfach ein Fall, der nichts ist für Conan, weil das halt ein Zufallstat war und der Täter ist halt geflohen. Also da gibt es jetzt nichts groß zu schlussfolgern für so einen Sherlock Holmes-mäßigen Detektiv, sondern da ist einfach normale Polizeiarbeit. Regelt das schon. Und das ist ja so ein bisschen was, was Fans von Con ja immer wieder so ansprechen. Manche Leute sagen dann so, ja, die Polizei ist unfähig und so, wo man sagen muss, ja, nee, die Polizei macht schon ihren Job solide, aber die Fälle, die wir in Con halt sehen, sind halt so Sherlock Holmes-mäßige Deduktionsfälle, die man halt so an einem Nachmittag lösen kann, wenn man ein super schlauer Detektiv ist. Und ja, das dann hier immer so anzusprechen, ja, vielleicht ist das einfach was jetzt nicht so die Skills von Con erfordert. Aber das wird dann so mal in den Raum gestellt. Aber letztendlich passiert damit nichts. Und es wird jetzt auch nicht groß so widerlegt, dass Con dann irgendwie so einen großen Moment hat, wo er so sagt, nein und so und hier Dings. Sondern ja, Con klärt das halt auf und es ist dann halt einfach so. Und da wird nicht mehr nochmal so groß Bezug drauf genommen. Also, naja, ja. Und der Trick dann am Ende, ich meine, okay, ne, ist jetzt vielleicht nicht die dümmste Idee gewesen, so, aber ja, dann noch so eine große Szene zu haben, da wo das Pamphlet da ist und so, und ja, also das war dann wurde es irgendwie albern und ja, also war schon okay, war jetzt auch nicht so einer dieser, oh Gott, wie schlecht, furchtbar Fillern, aber ja, schon doch die schwächste Episode in diesem Monat, würde ich sagen.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also, es war halt nichts, auch nichts, wie soll man sagen, Besonderes oder so, oder jetzt auch irgendwie schwierig, oder man hätte jetzt irgendwie mitraten können, wer der Täter ist oder so. Also das war jetzt einfach so, ist halt so vor sich hingeplätschert, würde ich sagen. Und am Ende dann eher so, ne, wie du sagst, ich habe es ja extra auch deswegen erwähnt, so über diesen Pamphlet, was dann noch gegessen wird, dieses Beweismittel, so, ja, smart move oder nicht, in der größten Panik macht man vielleicht sowas, aber wer noch so stolz den leeren Mund präsentiert hat und so, naja, ich weiß nicht, das war dann wieder so ein bisschen, ja, also im Grunde wahrscheinlich eher die schwächste Episode von den dreien, würde ich auch eher sagen, ja. Aber nicht ganz furchtbar und völlig ja, Banane sozusagen, sondern es war einfach so insgesamt jetzt so von diesen drei eher die schlechteste. Würde es mir nicht nochmal angucken.
Okay, dann hatten wir eine Remaster-Episode 634 und wenn ihr den Podcast jetzt am Sonntag hört, gestern lief die Episode 1105, eine Manga-Umsetzung mal wieder, Kid vs. Amuro, Queen's Bang, Teil 1 lief da, Manga-Umsetzung aus Band 101, den wir hier in Deutschland ja auch schon kennen. Manche Leute hatten die Befürchtung, dass sie sich diesen Kid-Fall aufsparen bis April und wir so lange keine Manga-Umsetzung mehr bekommen, aber nein, jetzt zur Enthüllung des Films quasi so ein bisschen wurde das getimt, dass dann hier stattdessen der Kid-Fall gezeigt wird. Da werden wir dann aber erst in einem kommenden Podcast drüber sprechen, weil jetzt zum Aufnahmezeitpunkt haben wir das den ersten Teil sowieso noch nicht gesehen und der zweite Teil würde uns dann ja komplett fehlen, also das wäre dann was für einen zukünftigen Concast News Podcast. Und damit sind wir für heute auch am Ende dieses Podcasts angelangt. War heute etwas kürzer, aber es gab jetzt in diesem November nicht so viele Neuigkeiten. Das war dann jetzt auch der letzte News Podcast für dieses Jahr. Wir haben das ja immer so mit unserer Nummerierung auch, dass wir im Dezember keinen News-Podcast machen, sondern da am Ende des Monats unseren Jahresrückblick Themen-Podcast machen. Das heißt, der nächste News-Podcast kommt dann Ende Januar 2024 und der wird dann ein bisschen praller gefüllt sein mit den News aus 2 Monaten. Da geht es dann um Trailer zu Film 27, die es bis dahin bestimmt schon geben wird oder jetzt auch vielleicht schon gibt, wie gesagt. Und wahrscheinlich auch noch mehr zum 30. Jubiläum des Manga. Wie gesagt, da gucken wir dann beim nächsten News-Podcast drauf. Für heute sind wir fertig. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org. Da könnt ihr alles rund um das Thema Detektiv Conan und Magic Kaito und Jaiba lesen. Conwiki.org. Da findet ihr ein Mitmach-Wiki mit allen Informationen rund um diese Serien, wo ihr auch mitmachen könnt, wie gesagt, euer Wissen beitragen könnt, nicht nur lesen könnt. Diskutieren könnt ihr im Con-Forum, conforum.org oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, instagram.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, mastodon.social/@connews. Ja, und auf Blue Sky findet ihr uns auch. Da die URL muss ich nochmal auswendig lernen. Es wird alles, wird jetzt ein bisschen länger dann mit diesen zusätzlichen Plattformen, aber wir haben jetzt auch wieder oben bei Con News im Newsblog oben einige Buttons, wo ihr direkt zu unseren Social Media Sachen kommen könnt. Die sind da wieder vorhanden. Könnt ihr gucken und gucken, welche Twitter-Alternative euch am besten gefällt, weil es wird ja immer unerträglicher, was so mancher Besitzer oder beziehungsweise ein Besitzer dieser Webseite so alles anstellt. Das heißt, vielleicht sollte man sich mal nach einer Alternative umgucken. Unterstützen könnt ihr uns per Patreon, patreon.com/connews, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr über unsere Amazon-Affiliate-Links Einkäufe tätigt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch und bis zum nächsten Podcast.